Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wir berichten heute vom Kongress Erleben und Lernen aus Augsburg. 400 Teilnehmer, vorwiegend aus der Jugendhilfe und der Erwachsenenbildung, diskutierten in 75 Workshops und Foren über Lernformen, die Maß halten, Maul halten und Durchhalten nicht als vordringliche Bildungsziele betrachten. Worum ging es also? Es ging um Lernen mit Kopf, Herz und Hand, wie das der Schweizer Pädagoge Pestalozzi schon vor über 200 Jahren auf den Punkt gebracht hat. Interviewt haben wir Expertinnen und Experten zu den Themen Kunst in der Schule, zu Geocaching, das heißt so viel wie digitale Schatzsuche, und wir hören einen Beitrag zur neuen Lust am Wandern. Außerdem erfahren wir Neues über Wirkungen der Erlebnispädagogik aus wissenschaftlicher Sicht und machen uns akustisch ein Bild zur Qualifizierung in der Erlebnispädagogik. Natürlich kommt auch wieder der Stammgast unserer Sendung, Xaver Stich, zu Wort. Er kommentiert, wie sich die DIN-Norm an Spielgeräten für Kinder abarbeitet. Los geht's also mit Kunst in der Schule oder, wie sich das Projekt nennt, Schule in der Werkstatt. Mit ungewöhnlichen Methoden sollen Schulverweigerer Lust auf Schule bekommen. Gesprochen haben wir mit den Projektleitern Tobias Müller und Uli Lüttinghaus.
Ja, wir sind also jetzt im Außenbereich und der Workshop, der läuft schon in vollen Touren. Und bei mir ist jetzt hier der Tobias.
Ja, hallo.
Und ihr habt ja so ein richtig ganz dynamisches Modell zwischen Schule und Jugendhilfe, also wo man letztlich dann aus dem einen Bereich rein und aus dem anderen Bereich wieder raus wechseln kann. Wie funktioniert denn das?
Ja, Jugendhilfe, also Schule in der Werkstatt, Maßnahme von Jugendhilfe und Schule. Und das funktioniert so, dass halt wir eine paritätische Leitung haben. Jugendhilfe und Schule arbeiten gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht der eine oder der andere ist übergeordnet, sondern beide sind gleichwertig und müssen gemeinsam Entscheidungen treffen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass beide Parteien, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ihr Gesicht wahren können und beide als gleichwertig wahrgenommen werden.
Machen wir es mal ganz praktisch. Also angenommen, ein Schüler hat jetzt Probleme mit dem Unterricht da mitzumachen beziehungsweise stört den Unterricht so aus Sicht des Lehrers. Was passiert dann?
Dann meldet der Schüler das bei uns, der wird bei uns aufgenommen und dann entwickeln wir mit den Lehrern, mit den Eltern, mit dem Kind, vor allen Dingen mit dem Kind, ganz, ganz wichtig, und den Mitarbeitern aus der Schule in der Werkstatt gemeinsam eine Strategie, wie wir damit umgehen können. Was braucht das Kind? Was will es haben? So, das wird bei uns geködert durch die Erlebnispädagogik oder die Kunstpädagogik, läuft bei uns durch und sagt, boah, das will ich machen, und dann, ja, komm, unbedingt, und ach übrigens, wir machen das am Vormittag, oh geil, super geil. Und so haben wir den dann bei uns an Bord gezogen, im ersten Schritt.
Das heißt, der geht also dann richtig aus der Schule raus, erstmal der Schüler?
Der geht in den Zeiten, in denen es nicht funktioniert, aus der Schule raus oder an einzelnen Tagen, wenn ich zum Beispiel EP-Aktionen mit dem mache. Und mit
EP heißt Erlebnispädagogik. Ja. Was sind denn das für Aktionen?
Das ist die ganze Bandbreite, also vom Bogenschießen übers Klettern, Kanadier fahren, Wildwasserraften, Höhle, Canyons, Axt werfen, je nachdem, wo. Also ein wichtiger Teil bei uns ist, dass wir darauf Bock haben müssen. Also ich muss begeistert sein für das, was ich da tue, und mit der Begeisterung reiße ich dann wieder demotivierte Kinder mit. Also wenn ich dann morgens aufstehe und sage, ey komm Leute, jetzt gehen wir Schneeschuh wandern und den Berg da hinten hoch, so, dann fragen die sich so, spinnt der jetzt um 7 Uhr morgens raus und in die Berge fahren? Irgendwas muss daran ziemlich cool sein. Und dann kommt der mit mir mit und lässt sich begeistern. Das ist der wichtige Punkt. Und das ist auch bei der Kunst, dem zweiten wichtigen Standpunkt bei uns einfach so. Der Uli probiert ständig, Lüttinghaus, mein Kollege, probiert immer wieder neue Kunstsachen aus, auf die er irgendwo gesehen hat, die er irgendwo aufgegriffen hat, probiert die aus, erlebt die aus, entwickelt die dann so weit, dass die für unsere Schüler erlebbar und durchführbar sind, und dann machen die das und werden darüber dann begeistert und geweckt und erleben Neugierde und Interesse an irgendwas, und mit dieser Neugierde und Interesse geht es dann sukzessive in weiteren Schritten wieder zurück in die Schule.
Ja. Da sind Sie wahrscheinlich noch nicht so begeistert, wieder in die Schule zurückzumüssen, könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Doch, schon. Das ist eigentlich das Fund, mit dem wir wuchern. Das Bedürfnis nach Normalität ist bei vielen Kindern eigentlich doch schon gegeben, weil durch dieses, hey, ich bin jetzt aus der Schule raus, erleben die sich in einer Sonderrolle irgendwie, die sie eigentlich gar nicht so richtig haben wollen, weil die anderen klassischen Kinder sind da auch alle in der Schule drin und gehen da ganz normal hin. Und warum habe ich jetzt diese Sonderbehandlung? Und irgendwann kommt dann der Moment, wo dann, wenn sie dann bei uns tageweise sind und dann kein Pausenglocken haben, kein Lehrer, der normal ist, keine Freunde, keine Mitschüler, keine Peergroup, an der sie sich auch weiterentwickeln können, einfach nicht da geben, stellen sie einfach was, dass sie was vermissen. Und mit diesem Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung, eigentlich Schule ist scheiße, als erste Wahrnehmung zu, hey, eigentlich fehlt mir Schule doch. Ja? Diesen Schritt durch die räumliche Trennung von Schule und Unterricht irgendwie, die wir mit unserer Arbeit einfach vollzogen haben, und dem Bedürfnis dann wieder zurückzukommen und dann der Artikulation dieses Wunsches wieder zur Lehrerin zu gehen und dann zu sagen, hey, was muss ich denn tun, dass sie mich jetzt wieder in Unterricht zurücknehmen? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem Kind viel passiert und eine Weiterentwicklung stattfindet.
Ja, Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, sagt man, und es geht wohl sehr stark auch um Zugehörigkeit.
Ja, das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz zentraler Punkt. So, ich will zu meiner Klasse, zu meiner Schule gehörig sein, so irgendwie. Und bin ich das nicht, dann habe ich das Gefühl, dass mir was fehlt. Und gut, mit dem Fund wuchern wir einfach. Wir locken sie raus mit dem wunderschönen, attraktiven, blinkenden Angeboten sozusagen, um dann im Alltag dann wieder festzustellen, also dass unsere Kinder im Alltag feststellen, scheiße, eigentlich fehlt mir das. Eigentlich brauche ich das ja. Für mich und mein Wohlbefinden brauche ich meine Mitschüler. Und es könnte ja auch sein, dass ich irgendwo mal den Bogen überspannt habe. Und jetzt gucken wir doch mal hin, was mein Verhalten ist oder was mein Fehlverhalten in der Vergangenheit war. Und da setzen wir dann wieder an. Dann kommt eine pädagogische Begleitung rein, die den Schüler einfach wieder so weit trainiert, sich am Regelunterricht teilnehmen zu können. Durch eine Beziehung, die ich vorher gestiftet habe. Weil die ist ohne Zweifel da, wenn ich den Canyon runtergeschubst habe sozusagen, ja, und den Heil wieder nach Hause zurückgebracht habe, dann hat der eine Beziehung zu mir und weiß, hey, der Müller, der macht keinen Mist mit mir. Der Müller ist ein Zuverlässiger und der wird dafür sorgen, das, was der will, ist schon was Gutes.
Wie schaut es denn mit dem Erfolg aus? Kann man das irgendwo messen oder gibt es da irgendwie Schätzwerte dazu? Wie viele Schüler schaffen dann wirklich den Weg wieder voll zurück in die Schule?
Wir führen auf jeden Fall auch Statistiken, wie das mit den Abgängen von den Schülern ist. Das ist das eine. Man kann grundsätzlich sagen, dass etwa 80% unserer Schüler in die Schule reintegriert werden und einen Schulabschluss errangen. Und bei weiteren 10% ist es so, dass die in berufsfördernde Maßnahmen integriert werden müssen, weil sie einfach die Schule abgeschlossen haben oder zu alt für das System Schule sind, dann eine andere passende Maßnahme finden müssen. Und natürlich erreicht man noch nicht alle Kinder. Bei weiteren 10% ist es definitiv so, dass wir da auch nicht weiter wissen. Da müssen höherrangige Maßnahmen dran. Das heißt Jugendamt, also Heimunterbringung, Milieufern in der Regel, ISE-Maßnahmen oder halt im schlimmsten Fall auch Gefängnis mal.
Aber 80% ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert. Also insofern weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
So, und jetzt habe ich den Uli noch an das Mikrofon bekommen, der ja gerade jetzt beschäftigt war mit den Workshop-Teilnehmern. Und die sind also jetzt kräftig hier gerade am Basteln. Ich kann mir vorstellen, dass so Schüler, die dann in der Schule Probleme haben und jetzt müssen sie Kunst machen, dass die erstmal nicht so begeistert sind. Ist es denn eigentlich jetzt im Rahmen vom normalen Kunstbegriff dann irgendwie auch sowas wie ein Kunstunterricht oder ist das was ganz anderes?
Ja und nein. Also einerseits ist es Kunstunterricht, weil ich durchaus die Möglichkeit habe, eine Kunstnote zu geben. Und zweitens ist es nicht so ein Kunst, wie wir es in der Schule haben, sondern es ist so, dass ich jetzt den Kindern einfach zeige durch das Leuchten in meinen Augen, boah, das kann was Schönes sein. Und jetzt hier arbeiten, das ist wirklich schön. Und wenn wir dann so töpfern oder so, dann muss ich die Kinder mit meiner Euphorie mitnehmen. Und das ist der Unterschied vielleicht auch zum Kunstunterricht.
Also es geht nicht so sehr, dass man jetzt irgendwie ein tolles Haus oder ein Pferd oder eine Figur irgendwie auf ein Blatt Papier bringt, sondern es geht ja um einfache Strukturen, um Dinge, die richtig toll ausschauen.
Ja, du hast ja gesehen, wir haben am Anfang diese Kritzelbilder aus Kugelschreiber gemacht. Und das ist ja wirklich nur blau auf einem Holz. Und wenn wir da vier zusammenlegen, dann gibt es auf einmal schon so eine Spannung, dass die für sich wirkt.
Also man muss nicht unbedingt jetzt eine Kölnerschaft haben oder irgendwie besonders Talent, sondern man muss einfach loslegen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was die Schülerinnen und Schüler dann noch machen.
Meine Aufgabe ist es, dass ich die Stufe, die sie zum Erfolg brauchen, möglichst so kreiere, dass sie diesen Erfolg schaffen. Also das heißt, wenn jemand nicht wirklich kreativ ist und nicht wirklich, du hast ja vorhin gesagt, ein Pferdekopf oder sowas malen kann, dann muss ich das hinkriegen, dass ich zum Beispiel eine Blume vorzeichne und die legen das als Mosaik aus. Aber nichtsdestotrotz ist das Bild trotzdem ihres.
Du hast gesagt jetzt vorher, dass die Bilder dann in Tableaus beispielsweise ausgestellt werden. Also sie werden also richtig gern nicht nur irgendwo jetzt entsorgt in irgendeinem Hinterzimmer, sondern die bekommen tatsächlich dann in der Schule einen gewissen Platz. Was hat das für Auswirkungen?
In der Schule bekommen sie diesen Platz, aber teilweise auch in Ausstellungsräumen. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit unserer Stadtbücherei, mit der neuen Stadtbücherei in Augsburg zusammen. Und dort haben wir so 3-4 Ausstellungen schon gehabt, wo wir Bilder, Skulpturen präsentiert haben und wo wir dann auch das wie eine Vernissage gestaltet haben. Und auf einmal waren die Schüler in so einer Situation, dass sie gesagt haben, ups, was passiert denn hier? Die sind jetzt alle wegen mir gekommen und die Presse auch noch und die wollen jetzt auch noch ein Foto von mir. Ich bin anscheinend ein toller Hecht, obwohl ich jetzt niemanden verschlagen habe.
Wie ist denn aus deiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe?
Also das funktioniert bei uns im Nordwesten in Augsburg super, weil diese Schule in der Werkstatt auch ein Projekt ist, das von beiden gewollt war. Also die Schule hatte Probleme mit einzelnen Schülern und dann hat man sich mit dem Jugendamt zusammengesetzt und hat gemerkt, oh, das sind ja dieselben, die bei uns auftauchen, dieselben Namen. Und Polizei hat dann gemeint, oh, den kenne ich auch und so. Das schneiden wir jetzt raus.
Nee, bleibt drin. unbedingt.
es war dasselbe Klientel, ja, das gefährdet war. Und hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir zusammen was machen, weil das funktioniert ja nicht so, dass wir am Nachmittag irgendwas aufarbeiten, was am Vormittag möglicherweise in der Schule stattgefunden hat.
In unserem nächsten Interview geht es um Geocaching, eine Art moderner Schatzsuche. Wie das funktioniert und was für Lernchancen Geocaching bietet, erklärt uns Dr. Sandra Senner, Dozentin am Institut für Sportwissenschaft der Universität Augsburg.
Geocaching, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, Geocaching. Auf Deutsch kann man auch Geocaching sagen, aber so die Bandbreite, Geocaching.
Okay, Sandra, dann erklär doch mal, was steckt hinter diesem Wort Geocaching oder Geocaching?
Ja, da steckt dahinter ein großes, eigentlich sehr großes, nämlich weltweites Spiel. Dem zugrunde liegt, dass Menschen gerne etwas suchen und finden vor allem. Und so etwas verstecken macht Spaß, das kennt man von Ostern. Und das bedeutet, jemand versteckt einen Schatz und jemand anders sucht den und freut sich.
In Richtung Schnitzeljagd oder kann man das irgendwo vergleichen? Oder gibt es einen Schatz, den man dann irgendwie sucht?
Ne, Schnitzeljagd ist schon ein guter Vergleich, aber die Leute kennen sich nicht, die das betreiben. Der eine versteckt es und die anderen holen sich über Internet die Koordinaten und suchen den. Und wenn man auf der Karte nachschaut, wo es Schätze gibt, dann sind es ganz, ganz viele und zwar ganz, ganz nah unter uns, bei uns, überall. Also es sind Unmengen von Schätzen und das macht auch den Reiz aus, dass das so eine Welt parallel zu unserer Welt ist und die Nichtwissenden, die Muggels, kennt man ja von Harry Potter. Die Muggels kennen diese Welt nicht, aber die Cacher, die wissen, wo es da was zu holen gibt. Und zwar fast überall.
Jetzt habe ich mich ja schon ein bisschen erkundigt und war ja auch schon mal in einem Workshop von dir. vor 2 Jahren. Und insofern weiß ich, dass man da eben mit bestimmten technischen Geräten auf die Suche geht.
Ja, also das sind GPS-Geräte oder die GPS-Technik. Die Geräte können unterschiedlich sein. Also ein Smartphone reicht auch schon, wenn das GPS-Funktion hat. Also Hauptsache zeigt die Koordinaten an, dann mit denen kann man schon was anfangen. Also man braucht nicht unbedingt ein großes GPS-Gerät. So ein Smartphone oder so eine Uhr, wo GPS-Technik drin ist, tut es auch schon.
Wir sind ja eine Bildungssendung eigentlich, also nicht jetzt so im ganz traditionellen Sinne, aber hat denn eben auch das Geocaching dann im weiteren Sinne auch was mit Bildung, mit Lernen zu tun?
Ja, nicht nur im weitesten Sinne, sondern man kann es dafür nutzen. Also die Idee ist ja, ich suche oder ich nehme mir etwas vor, was ich, zu dem ich gehe und was ich finden will. Und diesen Weg kann ich jetzt mit Wissen bestücken. Also der den Schatz legt, kann da ein Rätsel drumherum bauen, indem man dann etwas lernt über die Umgebung, oder man kann es auch etwas über, was derjenige, der den Schatz legt, gerne jemandem mitgeben möchte. Das kann die Umgebung sein, das kann Natur sein, das kann Mathematik sein, das können jegliches Wissen eignet sich dazu, da ein Rätsel drumherum zu bauen, und man errätselt quasi die Koordinaten und geht dann dahin.
Das hört sich ja nur ein bisschen individualistisch an, aber kann man das Ganze also auch so im Team machen mit mehreren Leuten, mit mehreren Schülerinnen, Schülern beispielsweise, Jugendlichen?
Ja, also es macht auch mit mehr Leuten Spaß. Zu viele sollten sich jetzt nicht auf einen Schatz stürzen, weil dann laufen doch wieder ein paar immer nur hinterher und wieder der eine, oh, ich weiß, wo es lang geht, und der findet den dann auch noch. Also Kleingruppen sind ideal, aber man kann ja mehrere Gruppen auf mehrere Schätze loslassen.
Man ist ja einerseits ist man unterwegs so im urbanen Raum, also in der Stadt und vielleicht auch in der Natur oder besser gesagt in der Kulturlandschaft. Und dann hat man mit Technik zu tun, was ja eigentlich dann so in einer gewissen Weise was Neueres ist. Früher ist man mit Landkarten unterwegs gewesen, jetzt ist man mit technischen Geräten unterwegs gewesen. Ist das jetzt irgendwie so eine Zusammenführung von auf der einen Seite Bewegung, im Sinne von körperlicher Bewegung, und auf der anderen Seite Technik, wo man bestimmte Jugendliche erreicht, die man sonst vielleicht nicht erreichen würde?
Ja, ich denke, für uns ist es noch ungewöhnlich, dass die Technik in der Natur ist. Für Jugendliche ist das ganz normal und für Sportler ist das ganz normal. Und auf den Geräten ist auch eine Karte, sodass man auch da wieder den Effekt hat, es wird etwas dargestellt. Und dann sieht man, wie das in der Natur wirklich aussieht. Also dieser Vergleich, dieses immer wieder Abgleichen ist ganz interessant. Man sollte die Technik vielleicht nicht dazu einsetzen, sich wirklich dahin navigieren zu lassen, also den Weg sich von dem Gerät vorschreiben zu lassen. Aber es zu nutzen ist für die Generation, die jetzt da so aktiv in die Natur raus soll, ist ja immer dabei, so ein Smartphone.
Im September ist ja der Film Chick angelaufen von dem Wolfgang Herrndorf, der jetzt auch überall in den Kinos ist, und einer der Hauptdarsteller, der sagte irgendwann, wo sie also jetzt mit einem gestohlenen oder ausgeliehenen PKW, also mit einem Auto unterwegs waren, wo ist jetzt eigentlich Norden? Wir wollen ja nach Süden, und die waren sich da nicht so einig und sind dann einfach mal rechts abgebogen. Gibt es da eine Verbindung? Orientieren in der Natur und arbeiten mit Geocaching?
Ja, man kann das sicherlich nutzen. Man muss halt aufpassen, dass man sich von dem Gerät nicht die Orientierung nimmt. Aber überhaupt rauszugehen und zu sagen, aha, auf der Karte diesen Punkt, den laufe ich an. Und wo ist denn das jetzt hier? Und auch da kann man die Karten Norden, sodass man sagt, ah ja, okay, ich gehe nach Norden. Und das würde ich empfehlen, dass man nicht immer nur in Fahrtrichtung oder Laufrichtung das stellt, weil dann dreht sich die Welt ja immer, wie es einem gerade gefällt, sondern dass man auch die nordet, und dann hat man eigentlich seine Karte immer dabei und kann sich orientieren. Und ich denke eher, es fördert es.
Gibt es nicht die Gefahr, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass die jetzt unterwegs sind und eigentlich dann nur noch auf ihr Display drauf schauen und eigentlich die Umwelt gar nicht mehr richtig wahrnehmen?
Ja, aber das tun sie ja jetzt auch schon, wenn man so sieht, wie sie so an der Trambahn stehen oder zur Trambahn laufen. Genau, deswegen sollte man sich nicht hin navigieren lassen von dem Gerät. Aber der Vorteil ist schon, dass sie überhaupt dahin gehen wollen, wo sie einen Schatz vermuten. Also ohne das würden sie vielleicht nicht gehen. Und ja, immer mal wieder draufschauen ist sicher dabei, aber wenn man sich nicht navigieren lässt davon, nicht hinführen lässt, sondern nur orientiert damit, ist das, denke ich, schon okay.
Ja, Sandra, du bist ja Mitarbeiterin im Sportwissenschaftlichen Institut. Wendet ihr jetzt Geocaching dann auch in der Sportlehrerausbildung an?
Ja, unbedingt, denn damit holt man ja die Jugend in die Bewegung rein. Also wir haben in den Bereichen Trendsport, ist das ein ganz großes Thema, und wir unterrichten Trendsport und machen exemplarisch immer wertvolle Sportarten, und da ist es ganz unbedingt eins davon, weil man kann es ja gestalten und mit Wissen belegen und sehr flexibel einsetzen. Also wir haben das als Trendsport, wir haben das im Erlebnisbereich, wir haben das im Outdoor-Bereich, wir haben es im Wandern drin. Also schon, bei uns kommt da keiner drum rum. Ja, also das weckt durchaus Eigenmotivation zu sagen, ey, den Schatz, den hole ich mir, und dann gehen die da auch 2 Kilometer hin, wo, wenn man sagt, 2 Kilometer spazieren gehen, geht ja gar nicht.
Jetzt bleibe ich nochmal bei dem Schatz, hört sich immer nach Schatzsuche an. Was ist denn mit dem Schatz? Darf der einfach dann so mitgenommen werden, oder wie muss man sich jetzt diese Schätze dann auch vorstellen?
Der Schatz darf nicht mitgenommen werden, ist aber auch keiner an dem Schatz, an dem Materiellen interessiert, weil das ist eine Kiste, eine Tupperbox oder eine Filmdose, und da ist irgendwas drin, was Nettes, aber jetzt nichts Wertvolles, und man tauscht da eher. Also man bringt selber was mit, was in eine Kiste passen könnte, und tauscht sich was Gleichwertiges raus und legt seins rein, sodass man den Schatz mit seinem eigenen bestückt hat und von jemandem anders, den man gar nicht kennt, einen Teil mit sich rumträgt.
Wie heißen die nochmal, diejenigen, die also jetzt von Geocaching, ich hoffe, ich habe es jetzt wieder richtig ausgesprochen, keine Ahnung haben, wie heißen die?
Das sind die Muggels.
Das sind die Muggels, und da macht man sich natürlich wahrscheinlich lustig über die Muggels, wenn man also jetzt zu den Insidern gehört.
Genau, so soll es ja auch sein.
Auf dem Kongress, der im Übrigen alle 2 Jahre stattfindet, werden Personen, Projekte und Publikationen mit dem Preis Erleben und Lernen ausgezeichnet. In der Kategorie Publikationen ging der erste Preis in diesem Jahr an die Deutsche Wanderjugend. Wir sprachen mit den stolzen Gewinnern Annette Mader, Regine Seiler und Thorsten Flader.
Eure Publikation, wo ihr den Preis bekommen habt, die heißt Junges Wandern. Was steht denn in dieser Publikation so kurz gesagt denn alles so drin?
Ja, der Untertitel heißt ja, wie man Wanderlust bei Jugendlichen weckt, und genau darum geht's auch. Jugendliche wirklich wieder für diese Form des Draußenseins zu bewegen, und da muss man natürlich Anreize schaffen. Es geht aber jetzt nicht darum, irgendwas ganz Spektakuläres, was man auch vielleicht kaufen muss, da, das man im Vorgriff braucht, sondern wirklich gute Ideen. Und es ist im Wesentlichen eine gute Ideensammlung, die Jugendlichen Spaß macht, wenn man rausgeht.
Bei Wandern, da denkt man im ersten Moment dann irgendwie so, oh, das ist ja irgendwie, das ist ja was ganz Altmodisches, und insofern ist man eigentlich dann so als Beobachter überrascht, dass das Wandern doch wieder irgendwie so einen gewissen Aufschwung genommen hat, so die letzte Zeit. Was gibt es denn da für Erklärungen? Wird es bei euch jetzt so in der Wanderjugend auch so diskutiert?
Ich glaube, einerseits ist es, dass das Wandern immer sportlicher gesehen wird. Es gibt immer mehr diese Leistungswanderungen, sage ich mal, 24-Stunden-Wanderungen, Wandermarathon und, dass das immer mehr auch wirklich als Sport und nicht als Kaffeebeschäftigung gesehen wird. Und bei der Jugend ist es eben so, dafür haben wir extra dieses Buch gemacht, um nochmal aufzuzeigen, man kann statt einfach von A nach B zu laufen auch verschiedene andere Formen nehmen, ob es mit Begleittieren ist oder einfach auch mal mit dem Kanu. Aber auch das normale Wandern ist halt schon doch bei Jugendlichen noch gefragt, die gerne auch doch mal rauskommen. Und das ist eben, so verpönt ist es gar nicht, sondern es geht halt nur darum, dass es kein Spaziergang ist. Das ist immer diese Kaffeefahrt, man geht 5 Kilometer auf einem schnöden, geraden Forstweg lang und dann gibt es Windbeutel mit Sahne. Das ist, da sind viele Jugendliche oder Kinder haben so ein bisschen von traumatisiert, von diesem berühmten Sonntagsspaziergang. Und aber wenn man ihnen zeigt, was man alles erleben kann und was es draußen alles gibt, da ist normalerweise gleich Begeisterung und Eifer dabei. Das liegt aber öfter an denjenigen, die das anleiten, dass die selber nicht so das Interesse haben. Und wenn man dieses Interesse weckt und sagt, das schafft ja auch, die zu motivieren, dann geht das auch.
In der Vergangenheit ist ja vor allen Dingen gewandert worden mit topografischen Karten. Gibt es denn sowas bei euch noch, oder seid ihr alle dann ausgerüstet bis unter die Zähne oder bis unter die Ohren mit GPS und entsprechenden Navigationsgeräten? Oder hat man die gute alte Karte, hat man die auch noch dabei?
Also wir verfolgen beide Strategien. Ja? Also die Wanderjugend speziell hat ja auch das Leitbild Tradition und Moderne. Das heißt bei uns natürlich Kompass und Karte ist ganz, ganz wichtig. Und wir wollen auch, dass die Leute damit umgehen können. Und man ist dann eigentlich überrascht, wie das Erwachsene dann stresst, mit Karte und Kompass umzugehen. Aber dann auch wieder ganz fasziniert sind, wenn sie merken, das funktioniert ja wirklich. Ne? Also man muss nicht nur aufs Handy schauen, um sich zu orientieren, sondern das kann auch mit dem Kompass gehen. Und das verfolgen wir auf jeden Fall. Aber natürlich sind wir auch mit den modernen Techniken vertraut und bieten das auch an. Und bei uns kann man ja auch GPS-Geräte ausleihen.
Also es ist ja nicht nur so, dass es Wanderungen gibt mit GPS, sondern wir haben jetzt ein zweijähriges Projekt gehabt, was jetzt gerade von der hauptamtlichen Phase abgeschlossen ist, aber jetzt ehrenamtlich weitergeht. Das heißt Jugendwanderwege. Das heißt, wir haben spezielle Wanderwege rausgesucht, die für Jugendliche interessant sind. Dadurch, dass da verschiedene Höhepunkte am Weg sind, meinetwegen Hochseilgarten oder eine Burg oder was es da so geben kann. Und die sind auch alle mit GPX-Tracks. Die kann man bei GPSs auf der Seite oder bei uns bei wanderjugend.de einsehen und dann kann man anhand dieser Punkte auch laufen. Das ist also auch modern, sage ich mal. Und das andere ist, dass ja auch für viele Geocaching interessant ist, was wir anbieten. Und die Seite geocaching.de, das ist aber eine reine Infoseite, da findet man keine Cache-Verzeichnis, die wird auch von uns betrieben.
Ihr seid Preisträger. Ja? Das ist ja irgendwie was ganz Besonderes, Preisträger. Wie fühlt man sich denn so als Preisträgerin des Preises Erleben und Lernen, und zwar in dem Bereich Publikationen?
Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich gehört habe, dass unser Gemeinschaftsprojekt Junges Wandern einen Preis bekommen hat. Hat mich sehr gefreut, weil man ja auch Arbeit und Zeit reinsteckt und ich auch finde, dass es wirklich ein cooles Praxisbuch ist, mit dem man in die Hand nehmen kann und dann auch gleich losziehen. Und dass das sozusagen prämiert wurde und dass ich jetzt auch als eine von vielen Autoren nach vorne gehen darf und das abholen. Und das ist auch eine Würdigung für die Arbeit und auch, dass dieses Wandern, das ja leider immer so ein bisschen im Schattendasein steht oder sagt, das ist irgendwie vermodert auch, es kommt nicht mehr so gut an bei jungen Menschen, dass das eigentlich modern sein kann, wenn man es anders angeht. Und es freut mich, dass es mal wieder ja, nach oben kommt.
Aus Münchner Sicht denkt man beim Thema Wandern in erster Linie, wenn es um Jugend geht, an die Alpenvereinsjugend, an die Naturfreunde Jugend. Wo sind eure geografischen Schwerpunkte? Also wo gibt es die meisten Jugendwandergruppen in Bayern zum Beispiel?
Also das kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Das ist vor allem in den Mittelgebirgen. Ne? Also Alpen, klar, ist Alpenverein und Mittelgebirge bedeutet Wanderjugend. Das heißt für Bayern, vor allem im Norden von Bayern. Und deshalb kennt man es in München nicht. Ne? Ich bin selber Münchnerin, ich kann es, bevor ich bei der Wanderjugend gearbeitet habe, auch nicht.
Okay, dann wird es Zeit, dass also jetzt in München dann die erste Jugendgruppe aufgemacht wird von der Wanderjugend.
Momentan ist es so, dass wir im Allgäu sehr aktiv sind. Da hat der Wanderverband so ein Zentrum auch für Wanderführerausbildungen und das sind jetzt in den letzten Jahren 150 neue Wanderführer ausgebildet worden und da vermuten wir mal, dass es bald auch eine Jugendgruppe geben wird.
Okay, dann wünschen wir von Radio LoRa viel Erfolg dazu. Danke.
Danke.
Ja, danke auch.
Welche Wirkungen die Erlebnispädagogik erzielt, war auf dem Kongress Erleben und Lernen natürlich auch ein großes Thema. In einer erst vor kurzem abgeschlossenen Studie wurden erlebnispädagogische Klassenfahrten mit knapp 500 Schülerinnen und Schülern unter die Lupe genommen. Was die Wissenschaft generell zur Erlebnispädagogik sagt und welche Ergebnisse die Studie erbrachte, darüber sprachen wir mit Janne Fengler, Professorin für Kindheitspädagogik und pädagogische Psychologie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn und mit Thomas Eberle, Professor für Schulpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Also die Erlebnispädagogik ist heute eigentlich schon relativ gut insofern empirisch beforscht, dass wir wissen, dass erlebnispädagogische Maßnahmen mit den unterschiedlichsten Zielgruppen eine Wirkung haben. Also dass sich zum Beispiel Veränderungen auf Persönlichkeitsebene, also auf Ebene des Einzelnen, aber auch auf Ebene der Gruppe sich ergeben. Das wissen wir aus Studien aus dem deutschsprachigen Raum und auch international relativ zuverlässig. Worum es relativ wenig Erkenntnisse gibt, ist die Frage, warum wirken die denn überhaupt? Und was denn genau an diesen Maßnahmen ist was sozusagen auch die nachhaltige Wirkung entfaltet? Mhm. Und das war so unser Ausgangspunkt. Mhm. Also ein ganz zentrales Konzept der Reformpädagogik und der Erlebnispädagogik, die da ja anknüpft, ist ja das Lernen mit Kopf, Herz und Hand, also das Lernen mit dem Verstand, was ja auch so im schulischen Lernen sehr akzentuiert berücksichtigt wird, aber auch das Lernen mit dem Herzen, also das emotionale Lernen, was ja auch heute durch die Neurowissenschaften nochmal ganz anders sozusagen Futter, Backup bekommt in der Argumentation, aber auch das handlungsorientierte Lernen, also das Lernen im Verhalten mit der Hand, wie es dann verkürzt dargestellt wird. Und dieses Lernen mit Kopf, Herz und Hand ist also in diesen Programmbestandteilen überall zu finden. Wir haben das dann versucht eben zu unterscheiden, zu sagen, was sind die eher die kognitiven Herausforderungen, die gedanklichen, was sind eher die emotionalen Herausforderungen, was sind eher die verhaltensbezogenen Herausforderungen und das eben in der sozialen Gruppe. Also wir haben Schulklassen befragt, wie gerade schon gesagt, haben nicht sozusagen Evaluationen mit Einzelnen gemacht, sondern auf Gruppenebene. Das heißt, diese ganzen Herausforderungen haben wir uns angeschaut. Und unsere Fragestellung war unter anderem, wie entwickeln sich die Selbstwirksamkeitserwartungen von diesen Schülern? Das ist nun ein komplizierter Begriff.
Selbst, wie kriegt man das hin?
Genau, Donaudampfschifffahrtskapitän.
Oh Gott,
Selbstwirksamkeitserwartung, das ist die Überzeugung, in zukünftigen Situationen, in denen sich vielleicht Problemstellungen ergeben werden, souverän handeln zu können, also mit zukünftigen Herausforderungen gut umgehen zu können. Und da gibt es die generalisierten, die allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen, sozusagen so ein übergreifendes Konzept. Und dann gibt es die sehr spezifisch, also zum Beispiel bezogen auf körperliche Herausforderungen, auf emotionale, auf soziale. So.
Ihr habt das Ganze jetzt dann von den Ergebnissen her mit einem Fragebogen dann erfasst. Mhm. Was ist da konkret jetzt rausgekommen?
Die Schüler haben beispielsweise dann halt erklärt, das ist so eine Frage zu den allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen. Ich kann schwierige Probleme lösen, wenn ich mich anstrenge. Und dann haben die halt angekreuzt, das trifft ganz zu, das trifft überwiegend zu, das trifft eher nicht zu oder das trifft mir mich gar nicht zu. Das ist so ein Ausdruck. Also wenn Schüler dann das Gefühl haben, wenn ich mich anstrenge, dann komme ich mit den Problemen zurecht, dann kann ich diese lösen. Das ist so ein Beispiel für diese generellen Selbstwirksamkeitserwartungen. Deine Frage war aber auch jetzt, was ist rausgekommen? Und zum einen haben wir mal festgestellt, durchaus im Sinne der Erwartung, dass diese Maßnahmen, die Selbstwirksamkeitserwartungen durchschnittlich im Vorher-Nachher-Vergleich steigern. Das heißt, die Jugendlichen haben dann etwas mehr Überzeugung, wenn sie was anpacken, dann können sie das auch schaffen. Und das ist auch ein erlebnispädagogisches Ziel. Dann haben wir uns angeschaut, trifft es auch für alle Unterdimensionen zu? Und das trifft es auch zu. Also heißt, die erwarten auch, dass sie bei körperlichen Herausforderungen, bei emotionalen Herausforderungen und bei kognitiven, geistigen Herausforderungen, die sie so schaffen. Nur bei den sozialen Herausforderungen hat sich gezeigt, dass wir hier keine Veränderung haben, die man statistisch relevant anerkennt.
Was heißt das jetzt konkret für Erlebnispädagogen, die also jetzt eine Gruppe vor sich haben und da jetzt das Ganze moderieren sollen?
Also ich hätte ein paar Antworten drauf. Das eine ist aus einer anderen Studie raus, weiß ich, das war mein Habilitationsprojekt, weiß ich halt sehr genau und konnte ich auch nachweisen, dass Gruppenatmosphäre ein entscheidender Faktor auch dafür ist, ob Leute sich verändern, sich trauen einerseits, zum anderen auch Wagnisse eingehen und zum anderen auch dann so das Gefühl haben, auch etwas getragen von der Gruppe. Es sind mir Bewältigungen möglich, die ich sonst nicht schaffen würde. Und ich glaube, es wäre schon gut, was viele Erlebnispädagogen sicher auch schon machen, nämlich tatsächlich hier nochmal zu denken, ist jetzt das Ziel, dass alle einmal durch den Hochseilgarten marschiert sind, hier diese Perspektive. Das ist zum Teil auch was Individualistisches und ist auch gut, dass es auch eine individuelle Herausforderung ist. Und andererseits dieser Teamgedanke, was ist jetzt ein Erfolg, dass man da eine individuelle Bezugsnorm reinbringt? Also das heißt, der Erfolg für mich, der ich mich einen Schritt weiter bewegt habe und nicht der Erfolg an der Messlatte, ich bin ich bin nur erfolgreich, wenn ich die maximal mögliche Leistung erbracht habe.
Ja, oder alle anderen haben es geschafft und ich offenbar nicht. Ne? Also genau. Entweder sich an den Kriterien zu orientieren oder an der Gruppe, sondern dem gegenüber auf sich selbst zu schauen, gucken, wie bin ich denn gerade in der Lage, meine Potenziale auszuschöpfen, über mich hinaus zu wachsen.
Also zum einen, das ist eine ganz blöde Gratwanderung. Es ist nicht ganz einfach. Und zwar einerseits hilft es natürlich, wenn man sagt, hey, ihr habt die Aufgabe, als ganze Gruppe dort durchzugehen. Oder das ist eine Idee. Und das bei manchen Aufgaben auch wirklich zu haben, dass man sagt, weil zum Teil dadurch, dass andere das geschafft haben, trauen sich weitere das zu machen. Oder auch mal zu überlegen, wer macht genau welche Handlung, welches Element, so dass für alle ein Erfolg wird. Auf der anderen Seite halt darauf zu schauen, dass es wichtig sein kann, dass ich sage, ich komme da an eine Grenze, die ich nicht überwinden kann. Für mich ist das einfach jetzt gerade nicht möglich und dass das akzeptiert ist und dass diese Individualität gelebt werden kann. Mhm. Und das bringt eine unheimliche Entlastung natürlich auch, sowohl in diesem Hochseilgarten-Setting selber, aber wir müssen auch weiterdenken an die Alltag-Settings. Das heißt, eigentlich ist ja wichtig, was gibt es in der Schule eine individuelle Bezugsnorm? Mhm. Können Leute in ihrer Freizeit unterschiedlich sein? Mhm. Und man erkennt aber auch, und da hat der Erlebnispädagogik oft die Chance, man erkennt ja eigentlich oft erst in ungewohnten Situationen, was Leute können, die das noch nie gezeigt haben, weil es noch nie angefragt war oder weil sie es selber noch nie probiert haben. Deshalb ist es nicht nur, was ganz wichtig ist, dass sich Trainer technisch gut auskennen und das solide und mit geringem Risiko anbieten können, sondern das ist genau auch immer wieder dieses pädagogische Gespür und diese Interaktion, was kann ich einer Gruppe zumuten, wie kann ich Herausforderungen für eine Gruppe attraktiv gestalten, aber auch für die Einzelnen, wo finden die ihre Nische?
Der Kongress Erleben und Lernen ist natürlich auch ein beliebter Szenetreff. Wenn gerade kein Vortrag läuft, kein Preis verteilt wird und auch kein Workshop alle Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, dann tauscht man sich aus über gemeinsame Projekte, schwierige Auftraggeber und Zukunftsperspektiven. Ganz inkognito war auch der regelmäßige Gast unserer Sendung Xaver Stich auf dem Kongress und steckte uns, konspirativ versteht sich, den Text einer seiner Kolumnen zu. Er erscheint in der Zeitschrift Erleben und Lernen, die, welch ein Zufall, genauso heißt wie der Kongress. Und wir dürfen diesen Text hier vortragen.
Das ist schon ein bizarres Bild, mitten im Garten einer Kindertagesstätte im oberbayerischen Königsdorf. Nein, es ist weder ein Zigarettenautomat noch ein Hochspannungsmast, der da mittels eines veritablen Jägerzauns weggesperrt wird von den lieben Kleinen. Es ist, man mag es kaum glauben, ein kerngesunder Apfelbaum, den man hier abschirmt von der unberechenbaren Rasselbande. Was der unbedarfte Zeitgenosse auf den ersten Blick als Schildbürgerstreich verortet, entpuppt sich bei genauerer Analyse als angemessene, ja zutiefst plausible Ordnungsmaßnahme. Wo kämen wir denn hin, wenn ein Baum einfach so im Garten steht, ohne Zaun drumherum? Der Baum ist nicht normgerecht. Er verstößt gröblich gegen die deutsche Industrienorm, DIN 1176 für Spielgeräte. Und hier, auf dem Grund und Boden einer Kita, sind halt Bäume potenzielle Spielgeräte. Und insofern muss man die Bäume vor den Kindern und die Kinder vor den Bäumen schützen. Ganz einfach, oder? Aber was will man nun genau schützen? Vielleicht die Kinder vor zu viel selbstgefährdender Bewegung? Oder die Apfelbäume vor unsachgemäßem Ernten unreifer Früchte? Begeben wir uns also auf die Suche nach Antworten in das sorgsam strukturierte Geflecht der einschlägigen DIN-Norm 1176. Es geht um den sogenannten Fallbereich. Warum kommen wir nicht gleich drauf, dass es normierungswütigen Bürokraten nicht ums Kraxeln, Klettern und Hangeln geht, sondern ums Fallen? Genau genommen ums Runterfallen. Warum ist uns das nicht gleich eingefallen? Folgt man dem einschlägigen Paragraphen, dann müssen Bäume bis zu einer Höhe von 60 cm nicht geschützt werden. Bei einer Höhe bis zu einem Meter nur dann, wenn der Boden ungeeignet ist, also zum Beispiel geteert. Ab 1,50 Meter wird es dann allerdings riskant. Der Fallbereich muss entweder mit Holzschnitzel Korngröße 5 mm bis 30 mm oder Rindenmulch, Korngröße 20 mm bis 80 mm oder Sand gewaschen oder synthetischen Fallschutzplatten nach DIN-Norm 1177 bedeckt werden. 1177, aha, Sie haben es bemerkt, auf die 1176 folgt die Norm 1177. Logisch. Wenn die nicht erfüllt wird, kommt der Jägerzaun. Im Buchheim-Museum am Starnberger See ist übrigens ein diengerechter Baum zu besichtigen. Ein Künstler hat ihn nach fundierter Beratung von TÜV-Mitarbeitern samt genormten Bodenplatten ins Museum gestellt. Wohl auch als Anschauungsexemplar für die Landschaftsgärtner von Kitas. Physiognomisch changiert er zwischen einem Kleiderständer beim Trachtendiscounter und einer abgewickelten Requisite aus der Rocky Horror Picture Show. Zum Klettern ist der Baum jedenfalls nicht geeignet. Insofern erfüllt er seine Funktion, sowohl im Museum als auch im Kindergarten.
Nun haben wir einiges über die Praxis und auch manches über die Theorie der Erlebnispädagogik erfahren. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie wird man eigentlich Erlebnispädagoge? Gibt es da eine spezielle Ausbildung oder reicht es, wenn man zum Beispiel gerne mit Kindern wandern oder mit Jugendlichen zum Klettern geht? Über die Frage Qualifizierung sprachen wir mit Holger Seidel, dem Leiter des Arbeitsbereichs Aus- und Fortbildung des Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik.
Ja, jetzt haben wir einiges gehört über die erlebnispädagogische Praxis und auch über die Theorie, also was die Wissenschaft dazu sagt. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, kann man das richtig lernen, erlebnispädagogische Aktionen anzuleiten? Holger, du bist ja der Experte in deiner Rolle. Wo kann man Erlebnispädagogik lernen, wenn man beispielsweise Lehrer ist, Sozialpädagogin oder Ausbilder in einem Betrieb oder in einem Kindergarten arbeitet?
Also du hast ja schon eine ganz wichtige Information mit reingegeben. Wir gehen momentan davon aus, es gibt keine grundlegende Ausbildung in Erlebnispädagogik, sondern man bringt letztendlich Vorkenntnisse mit in Gruppen, in der Pädagogik und sattelt dann diese Zusatzqualifikation oben auf. Und da hat sich gerade in den letzten 3-4 Jahren unglaublich viel getan in Deutschland. Also wenn wir zurückschauen, so vor 25, 30 Jahren die ersten Ausbildungen. Und ich gehe davon aus, dass wir heute über 70 Studiengänge und freie Angebote in ganz Deutschland haben, in unterschiedlichste Richtungen, für unterschiedlichste Zielgruppen. Also da ist wirklich alles dabei, von der Waldorfpädagogik über stark alpinsportlich orientierte Angebote bis hin zu sehr breiten Angeboten. Also da ist alles dabei.
Gut, wo wendet man sich hin, wenn man da jetzt Interesse hat als jemand, der mit Pädagogik zu tun hat, beruflich oder auch jetzt ehrenamtlich?
Also ich würde natürlich immer empfehlen, erstmal die Seiten vom Bundesverband einfach drauf zu, auf die Seiten vom Bundesverband zu schauen. Wir haben Empfehlungen, das heißt, auf was sollte man schauen, wenn man so eine Ausbildung angeht, wo kann man sich orientieren, was sollte man alles mit bedenken und letztendlich mit diesen Informationen dann erstmal für sich näher überlegen, so in welche Richtung soll es gehen, wo möchte ich das machen, was kann ich ausgeben, wie sieht das zeitmäßig aus und dann kann ich wiederum nachgucken, wo gibt es denn Anbieter, die letztendlich das Ganze anbieten? Und das wäre immer unsere Empfehlung. Wir haben Qualitätsgrundlagen vom Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogen. Das heißt, hier haben wir uns darauf geeinigt, was sind denn unsere Mindestanforderungen? Die sollte eine Ausbildung, wenn man das aufsattelt, auf jeden Fall beinhalten. Ja, und dann sucht man sich letztendlich einen Anbieter raus, nimmt Kontakt auf und schaut dann, ob das für einen was ist.
Okay, also Bundesverband heißt Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik und die Internetseite, die heißt www.be-ep.de, also Bertha Emil minus Emil Paula.de.
Also wir haben natürlich verschiedene Natursportqualifikationen, die angeboten werden innerhalb der Ausbildung. Wir haben eine Nord-Süd-Veränderung dort wahrzunehmen. Das heißt, so in nördlichen Bundesländern eben eher auf Mittelgebirgsebene ohne alpine Gefahren. Und im Süden haben wir ganz andere Angebote, also wo wir wirklich alpine Gefahren haben. Und da muss man natürlich dann besser mehr in die Ausbildung schauen. Beispielhaft die ZQ-Erlebnispädagogik, ein Zusammenschluss vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein, vom Jugendinstitut Gauting, mehrere Träger, die dort zusammenarbeiten und die eine sehr differenzierte, auch sehr lange wirklich Fachsportausbildung anbieten, die letztendlich hin bis zu einer Trainerlizenz führt. Und so in diesem Bereich haben wir eben mehr. Und das heißt eben, wenn es alpin wird, auch immer die Empfehlung, letztendlich die höchsten Qualifikationen der Fachsportverbände wahrzunehmen.
Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zum Qualifikationsprofil. Es gibt ja auf der einen Seite irgendwie wahrscheinlich pädagogische Qualifikationen, vielleicht auch bestimmte Mindeststandards, die man schon einbringen muss. Und auf der anderen Seite gibt es eben dann vielleicht so technische Standards, die man beherrschen muss. Also wie schaut denn so ein Qualifikationsprofil einer Erlebnispädagogin oder einem Erlebnispädagogen aus?
Also wir haben natürlich Grundlagen, ich sag mal, geht es angefangen von der Geschichte, aber eben auch so Dinge wie, was ist für den Beruf eigentlich wichtig, um ihn sicher durchzuführen, Versicherungen und so weiter, also all das, was als Arbeitsgrundlage dient. Dann sind es im Bereich der Pädagogik vor allen Dingen Auswertungen und die Prozesse, also wo es wirklich um eine Prozessbegleitung, um Reflexion, um Auswertungen geht, um das letztendlich sehr gut anleiten zu können und eben auch zielgerichteten pädagogischen Prozess zu verantworten. Also das ist so das eine im Bereich der Pädagogik, was wichtig ist. Im natursportlichen Bereich gibt es große Unterschiede. Ich habe auch ausführliche Interviewreihe durchgeführt und was da spannend ist, was sich herausstellt, der Kern der Erlebnispädagogik, der in fast allen Interviews erwähnt wird, ist der Bereich Trekking, Wandern, unterwegs sein. Also das scheint so der Bereich zu sein, worauf sich alle einigen können. Und mein Wunsch wäre es, dass dieser Bereich von allen Erlebnispädagogen sicher letztendlich umgesetzt werden kann.
So in den 80er Jahren ging es ja da, wenn ich das richtig sehe, los mit den allerersten Fortbildungen, die dann also Sozialarbeiter gemacht haben in Fortbildungsinstituten, die da spezialisiert waren. Aber es hat sich ja da einiges ausdifferenziert. Kann man jetzt sagen, so eine erlebnispädagogische Ausbildung, die muss jetzt bestimmte Anzahl von Tagen oder von Einheiten umfassen? Beziehungsweise anders gefragt, mit wie vielen Tagen muss man denn ungefähr so im Durchschnitt rechnen? Also so die großen etablierten Anbieter, was haben die für ein zeitliches Spektrum, wo das Ganze dann zu leisten ist?
Also wir haben eben auch in unseren Qualitätsgrundlagen gesagt, dass wir eine Mindestdauer von 21 Tagen haben in der Ausbildung. Darüber hinaus kann man das natürlich viel länger gestalten, das Ganze. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, irgendwann als einen Beruf anerkannt zu werden. Das heißt, wir haben ja parallel auch ein Berufsbild entwickelt. Und da sind wir natürlich davon überzeugt, die Ausbildungstage, die Dauer muss eher noch erhöht werden. Also das hochzusetzen, um letztendlich eine gute qualitative Arbeit zu leisten. Also Plädoyer für mehr Ausbildungsdauer. Für uns wäre es schon eine tolle Vorstellung, wenn es irgendwann eine staatliche Anerkennung gibt. Egal, ja, ob das eine Ausbildung ist, ob es ein Studium ist, aber wenn es so in diese Richtung geht, dann wäre das auf jeden Fall ein guter Weg. Und er wäre eben auch dann gut, wenn wir den so lange wie möglich selbst bestimmen können.
Man könnte natürlich andererseits auch wieder sagen, in dem Moment, wo der Staat irgendwo so seine Finger drin hat, dann wird man wieder wahnsinnig reglementiert und muss bestimmte Dinge machen, die man vielleicht gar nicht machen will und umgekehrt.
Genau, also das ist eben letztendlich auch das, wo wir sagen, so, wir haben eine unglaublich große Möglichkeit, also mit den Arbeitsgruppen, die wir haben, mit der Freiheit, die wir haben, das nutzen wir aus. Also sehen das eher als Vorteil, hätten aber auch keine Angst, wenn das Ganze kommt. Man muss aber sagen, die Unfallzahlen sind niedrig. Das heißt, das gibt jetzt keinen Grund, dass wir ein gefährlicher, sehr gefährlicher Beruf wären und die Ausbildungszahlen sind auch sehr niedrig. Dementsprechend sind wir relativ uninteressant für die staatliche Regulierung.
So, das war's für heute. Wir gehen jetzt in die Winterpause. Unsere nächste Sendung Bewegtes Lernen hören Sie am 29. März 2017, wie gewohnt um 17 Uhr. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Am Mikro hier im Studio war Helene Köck, für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier.